Hallo Leute, hallo Jenny, what's up? Bist fit heute?
Christian,
da lacht sie gleich.
Weißt du, als du gerade sagtest, so, wir fangen jetzt an, ich begrüße und ich habe mir gedacht, soll ich nicht die Begrüßung heute machen? Weil ihr Lieben, Christian hatte nämlich eine schlaflose Nacht und entsprechend kurz und knackig, ich nenne es mal knackig, war jetzt auch gerade die Begrüßung. Christian, mir geht's gut, ich habe bestens geschlafen. Wie geht es denn dir?
Ja, also gut, wir müssen das natürlich auflösen. Ich habe gestern Abend die Reise nach Köln angetreten, von München aus. Und ich meine, Jenny, du bist ja die Königin der verspäteten Flüge, aber du glaubst immer, du bildest dir was ein darauf. Nein, da musst dir gar nichts einbilden. Mein Flug war gestern 2 Stunden zu spät und deswegen bin ich also erst um 10:30 oder was dann angekommen am Drehort und wir haben dann einen Nachtdreh gemacht, sehr spooky, mit also Nebel und ich habe mich fast selbst gefürchtet vor lauter einer inbrünstigen Darstellung, aber ich darf nicht sagen, was wir gedreht haben. Ich kann nur sagen, es war super, es hat unglaublich Spaß gemacht und das aus meinem Munde. Ich meine, jeder, der mich kennt, weiß, um 10 Uhr liegt der Christian im Bett aus. Und als der Dreh fertig war, war es ungefähr 2:30 morgens und dann hat mich der Taxler nach Köln an den Flughafen gefahren und da war es halt immer noch erst 3. Und ich habe festgestellt, dass mein Flug dann 6 geht, habe mich dann hingesetzt und habe dem Treiben ein wenig Beobachtung geschenkt. Also da ist ja, ich wusste ja nicht, dass Köln ein Flughafen ist, der 24 Stunden offen ist. Das ist ja unglaublich. Da fliegen die Leute.
Ja. In der Sekunde, als du das gesagt hast, war ich am Überlegen. Ich so, stopp, in Deutschland gilt doch Nachtflugverbot. Aber nein, Köln ist eine der ganz wenigen Ausnahmen. Düsseldorf zum Beispiel, die haben ab 23 Uhr, beziehungsweise dann allerspätestens Mitternacht, ist da Zapfenstreich. Da ist Schluss, vorbei.
Ja, also,
aber Köln ist in der Nacht möglich. Ja, und da war heute, jetzt um 3 Uhr, war da noch Action Jackson.
Wir haben noch Serienzeit. Bär im Kettenhemd. Das ist unglaublich. Das kannst du gar nicht vorstellen, wer da überall rumspringt. Das sind, ja, also die Flüge gehen natürlich nach Malta, nach Antalya, nach Istanbul und so in die Ecke so ein bisschen hinüber oder hinunter. Und das Entscheidende ist aber, dass um die Uhrzeit da Familien mit Kleinkindern und Mittelkindern und Großkindern und alles durcheinanderlaufen, da geht's zu, das ist sagenhaft. Ich habe eben, wie gesagt, das Treiben beobachtet, habe mich natürlich gefreut, weil alle Menschen irgendwie glücklich waren. Sie durften aus dem mitteleuropäischen Sauwetter fliehen. Also ich spreche jetzt nicht von dir, Jenny, als sonnenverwöhnte Braut der Côte d'Azur. Nein, ich spreche von Mitteleuropäern, wie zum Beispiel armen Schweinen wie mir, die seit ungefähr gefühlten 18 Wochen im Regen sitzen, denen das Moos auf dem Rücken bereits wächst und die inzwischen hadern, ob der Tatsache, dass dieser Sommer nie mehr stattfinden wird, also der 2024er. Ja, und so war das eigentlich, obwohl es 3 Uhr morgens war, eine sehr lustige Stimmung. Und als ich dann pünktlich um 6 Uhr morgens wieder zurückgeflogen bin nach München, war dann eigentlich nur der Stau, den man immer so hat, ein bisschen blöd, weil ja, das nimmt einem dann die gute Laune und natürlich das Sauwetter. Aber jetzt lacht ja mein Herz wieder, weil jetzt spreche ich mit Jenny.
Das sonnigen all die Menschen, die morgens immer im Berufsverkehr feststecken. Und Sonne, ja, mein lieber Christian, die letzten 3 Wochen war auch ich in Deutschland und ich würde mal sagen, ich bin weiß wie die Wand. Ne? Also was bitte ist da los? Die letzten 3 Sommer hatte ich ja schon viel in Deutschland verbracht, wegen der Football-Liga. Das hat ja jetzt wieder, ist ja wieder gestartet. Und um eben meine Flugverspätungen und Ausfälle, wie ich es dann auch am Samstag wieder erlebt hatte, Flug gecancelt, um das ein bisschen zu minimieren, habe ich gesagt, okay, die ersten 3 Wochen bleibst du jetzt mal am Stück in Deutschland, fährst mit der Bahn hin und her. Auch die Bahn wurde gecancelt, sodass ich dann am Ende mit dem Auto hin und her gefahren bin. Aber gut, anderes Thema. Es ist nicht nur die Fluglinie, die mich scheinbar nicht mag, sondern auch die Bahn. Aber dank dir weiß ich ja, es ist nicht, sie meinen mich nicht persönlich.
Ja,
es sind immer noch, es sind ja auch andere davon betroffen, aber es ist erschreckend, wie oft es passiert. Vor allen Dingen am Samstag. Ich bin dann vom Stadion zum Flughafen gehetzt in Düsseldorf. Komm an, ein Freund von mir hatte mich gefahren und wir fahren Richtung Flughafen auf das Gelände drauf. Ich hatte mein Handy die ganze Zeit in der Tasche, weil man hat sich halt festgequatscht, weil wir hatten uns 3 Jahre nicht gesehen. Und dann gucke ich und sehe nur, oh oh, 7 SMS von Lufthansa, das heißt nichts Gutes. Ja, und was stand da? Frau Bex, gecancelt, wir haben sie umgebucht. Okay, auf den nächsten Tag. Das Problem war, ich musste nach Hause, weil gestern am Sonntag, ist ja egal, welcher Tag ist, am Sonntag des Kanadas Grand Prix hatte meine Nichte Kommunion. Und Jenny konnte nicht fliegen. Und somit musste ich dann ein komplett neues Ticket kaufen, weil die Lufthansa mich auf irgendeinen späteren Flug umgebucht hatte. Hab also jetzt dann am Flughafen ein Ticket für Sonntagmorgen 6 Uhr gebucht. Und somit hatte dann auch ich um 4 Uhr morgens am Sonntag ein wildes Treiben am Düsseldorfer Flughafen gesehen, was mich sehr überrascht hatte. Aber deswegen wundert es mich gerade nicht, dass du das von Köln auch berichtest. Es war voll und ich stand da nur mit denselben Gedanken. Sind denn schon Ferien? Naja, so viel dazu. Ich habe es dann pünktlich, ich bin gelandet und bin zur Kirche gerast, habe mich dort umgezogen, habe mich am Flughafen in der Toilette morgens um 6 Uhr geschminkt oder vor 6, um 5 Uhr und ich habe es geschafft,
Ja, also das ist also das Ergebnis, wir sind ja ergebnisorientiert, Jenny.
Absolut.
Und deswegen müssen wir feststellen, geschafft ist geschafft. Ich sitze hier im Büro. Plaudere mit dir und bin bestens gelaunt, denn also wir haben ja ein Thema angesprochen, was wichtig ist. Das Thema heißt schlechtes Wetter, also Sauwetter. Und das ist ja die direkte Brücke nach Montreal.
Als hätten wir es einstudiert,
ja, also, oder?
Als stünde es im Skript hier vor uns.
Ja,
nein,
genau,
dieses Skript existiert nicht, um das mal klarzustellen. Eine 1A-Überleitung. Man merkt, dass du seit Jahrzehnten im Business bist.
Ja gut, aber ich meine, wenn wir jetzt vom Wetter her kommend, hast du und ich, haben wir ja beide jetzt schon mal so ein bisschen eine Aufklärung gegeben. Aber jetzt gib du mal eine Aufklärung. Wie viele Szenen des Grand Prix hast du denn überhaupt gesehen? Weil ich meine, Kommunion ist natürlich eine harte Party, da muss man viel trinken, muss viel mit der Verwandtschaft klarkommen, was nicht immer stressfrei ist. Man muss natürlich dann auch so ein bisschen Rambo-Zambo machen. Also jetzt mal ganz ehrlich, wenn du Champagner gegen Montreal rechnest, in welchem Prozentsatz hat das stattgefunden bei dir?
Du hast mich jetzt voll eiskalt erwischt.
Ja, das wusste ich
halt auch. Wir wissen ja, dass Kanada unser von der Reise her, vom Erlebnis einer unserer Lieblings-Grand Prix ist. Und ich dachte mir aber, ach naja, gut, Max Verstappen gewinnt sowieso, hat er ja auch. Nimmst du mal Kommunion ist einmal im Leben. Ich hatte auch keinen Fernseher da. Es wurde halt draußen gefeiert und ich trinke für gewöhnlich nicht oft. Aber ja, das Glas, das war immer voll. Ich sag mal so, man soll ja nicht für Alkohol werben, aber Tagtrinken macht schon Spaß. Entsprechend wurde das Tanzbein geschwungen und um 16, 17 Uhr lag die Jenny dann leicht drehend im Bett. Nein, so schlimm war es nicht. Aber abends um 8 wurde dann mal die Aspirin eingeworfen und ich glaube um 9 Uhr nach meiner davor doch nur 2 Stunden, von 2 Stunden Schlaf gezeichneten Nacht, habe ich nichts von diesem Grand Prix mitbekommen und habe dann am Montagmorgen festgestellt, oh, da hast du was verpasst.
Ja, also schau, es ist halt immer wieder gut. Wenn wir zwei über sowas reden wie einen Formel-1-Grand Prix, du hast von Tuten und Blasen keine Ahnung, weil du nicht gesehen hast. Du kannst total unvoreingenommen, nicht, sagen wir so, durch diese Szenen belastet wie ich oder durch diese ganzen Details belastet. Ich habe ja die Strategie studiert und habe dann natürlich die Setup-Version Versionen verglichen und habe mir dann den Kopf drüber zerbrochen, wer wann mit welchem Setup und mit, am Schluss auch mit Regenreifen oder mit Intermediates oder wer hat wann die Slicks drauf gemacht. Du bist davon total erlöst, du bist völlig entspannt und kannst jetzt einfach mal über etwas reden, was du nicht gesehen hast. Bist du denn mit dem Ergebnis einverstanden?
Ja, ich meine, du kannst mir jetzt ja noch so sehr irgendwie das Paradies vorschwärmen. Am Ende das Ergebnis, Max Verstappen hat gewonnen.
Ja gut, also Jenny, weißt du was?
Nur die Action dazwischen, die muss ja wirklich sehr spannend und unterhaltsam gewesen sein. Und das hat mich gefreut. Aber ja, wie oft soll ich es noch sagen? Ich freue mich für Max. Ich finde, das ist ein unfassbar toller Typ. Der ist so fokussiert. Red Bull haben seit Jahren ein so gutes Auto. Die verdienen es auch als einfach nur Motorsport-Fan, der Action auf der Strecke sehen möchte, freut es mich, dass diese Saison endlich mal Teams näher dran sind, dass wir da wirklich mal Kämpfe haben. Aber ja, was bringt es, wenn das Ergebnis am Ende trotzdem Max Verstappen ist? Aber für ihn freut es mich.
Also gut, dann werde ich dich jetzt mal aufklären, wie das dazu,
bitte,
was da alles so abging. Also das Erste ist, wir haben über das schlechte Wetter gesprochen. Ja, es war das ganze Wochenende in Kanada echt wirklich regnerisch, kühl, windig, Platzregen, Starkregen, Nieselregen, Regen in allen Varianten. Und ich muss sagen, das ist dort nicht unüblich. Kanada ist ja ein Land, also Montreal, Quebec innerhalb von Kanada ist ja ein Bundesland, ein Staat, der relativ weit im Norden liegt, also im Osten und im Norden. Und da ist das Frühjahr und der Sommer, also die fallen so auf einen Tag, weil es ist dort oft so, da macht es auf einmal Pop und es geht von ungefähr 0 Grad, 2 Grad auf 25, 28 Grad hoch. Und immer Anfang Juni macht es normalerweise Pop. Und es ist schön, es ist sommerlich und Montreal ist ja eine wirklich tolle Stadt und mit einem tollen Flair. Da laufen alle nur noch im kurzen Röckchen rum und mit den kurzen Hosen und es ist einfach T-Shirts, Summertime, alle sind glücklich und der kurze Sommer wird dort nach dem harten Winter sehr gefeiert und da passt ja der Grand Prix immer unglaublich gut rein. Aber manchmal klappt es halt nicht mit dem Pop und es bleibt ein bisschen frisch und es ist dann sehr nass und ich kann mich sehr gut an einen Grand Prix erinnern, den ich gefahren bin, in Formel 1 Grand Prix in Montreal und da hat es so geregnet, da habe ich teilweise, ich wusste nicht mehr, wo ich bin. Und das waren ja die Zeiten, als man die Rennen noch nicht abgebrochen hat oder hinterm Safety Car gestartet hat oder, sondern da wurde gefahren, wenn es irgendwie ging und das war unglaublich. Da war so viel Wasser, Aquaplaning, unglaublich und dann war es wieder weniger und ich habe mich dann mit Nelson Piquet duelliert und der hat immer wieder Reifen gewechselt und ich habe gedacht, das spare ich mir, das ist ja jedes Mal wieder eine Gefahr, dass es nicht klappt. Dann bin einfach auf meinen Regenreifen weitergefahren und der Piquet und ich haben uns das ganze Rennen immer wieder begegnet. Er war mal vor mir, mal hinter mir, dann habe ich ihn überholt, dann hat er mich überholt, je nachdem, wer irgendwie mit welchem Reifen unterwegs war und wie viel Regen war. Aber jetzt kommt der Witz der Geschichte. Ich bin am Schluss 7. geworden, er ist am Schluss 6. geworden. Heißt, mein Chef war sauer, bin ohne Punkte nach Hause, weil die ersten 6 haben nur Punkte bekommen. Sein Chef war sauer, dass er nur einen Punkt geholt hat. Also dann haben wir hinterher gesagt, mein Gott, Motorsport ist grausam, das gehört halt dazu. Aber dieses Feeling, wenn es in Kanada regnet, auf dieser Strecke ist bis heute gleich geblieben. Die Strecke ist ja sehr eng, sehr eng. Also da ist rechts und links, die Wand steht so nah, dass man bei jedem kleinsten Dreher wahnsinnig viel Glück braucht, um sich das Auto nicht wirklich kaputt zu machen. Und dieses Gefühl, das ist fast so eine Mischung aus Rennstrecke und Stadtkurs. Und dieses Gefühl hat man, wenn man in Montreal fährt, seitdem es die Strecke so gibt. Und ich finde es schön, dass es, und wir haben ja da schon öfters drüber gesprochen, dass es solche authentischen Strecken noch gibt, dass es solche, man sagt immer Oldschool, ja, das kann man so nennen, aber dass es so authentische Strecken gibt. Kanada ist problematisch, weil es ewig geradeaus geht. Ich heißt, ich fahre mit relativ wenig Abtrieb. Kanada hat tolle Schikanen, so flüssige, relativ schnelle Schikanen, aber der Ausgang ist jeweils in Richtung einer Wand. Also wenn ich mich da vertue, ja, habe ich ein Problem. Dann habe ich die Schikane, die Wall of Champions, direkt vor Start und Ziel, wo alle mal so ein bisschen angeklopft haben und eine Felge zumindest mal zum Funkensprühen gebracht haben. Und das sind alles Dinge, die sind gleich geblieben und die sind eine echte Challenge, eine echte Herausforderung. Und deswegen, und jetzt schließt sich der Kreis, fand ich dieses Wetterthema zwar für die Beteiligten vor Ort manchmal ein bisschen mühsam, weil man nasse Füße kriegt, aber so rein motorsportlich war das natürlich super. Das war absolut spitze und man hat halt einmal mehr gesehen, dass die Besten das irgendwie hinkriegen und die auf dem Weg dazu sind, die Besten zu werden, halt noch einen Fehler drin haben. Und das ist schön, das ist menschlich, das ist toll, das ist Rennfahren. Und wenn einer mit nur einem kleinen Fehler wie Verstappen durchs Rennen kommt und der andere zwei größere macht wie der Russell, dann klappt es halt nicht. Also das hat mir schon sehr gut gefallen und das zeigt einfach die Herausforderung, wenn größer ist, wenn es nicht einfach nur so eine flache Strecke ist, die irgendwo dahin geht, ob ich rausfliege oder nicht rausfliege, ist alles egal. Und wenn es eine echte Challenge ist, dann macht es mehr Spaß. Es ist natürlich gefährlicher, das, was passieren kann, aber es ist, und jetzt kommt das ganz Entscheidende, es ist wertiger, werthaltiger, es ist wertvoller. Und das ist der Grund, warum jeder mit seiner, ich sag mal, persönlichen Drama-Story, siehe Ferrari und Sainz und Tsunoda und weiß ich, was alles für Dramas passiert sind, nach Hause geht, aber jeder irgendwie, der das Ding fertig gefahren hat, mit einem guten Gefühl nach Hause geht, wissend, dass er da was geleistet hat. Und von der Stimmung, das hast du ja auch oft schon beschrieben, da brauchen wir gar nicht reden. Die ist nämlich, weil die Fans dort eisern sind, auch bei Regen und bei Wind immer genauso gut. Die bleiben da bis zur letzten Runde.
Die sind es ja auch nicht anders gewohnt, das Wetter. Da wird es ja auch im Winter richtig kalt. Aber nochmal dieses Gefühl, einfach mit sich selbst und seiner Leistung zufrieden zu sein. Das ist, glaube ich, das Wichtigste. Und da kann wahrscheinlich jeder, kann das nachempfinden, ob es jetzt im normalen Job ist oder wenn man, weiß ich nicht, im Fitnessstudio irgendwie noch eine Stufe schneller gelaufen ist oder länger gelaufen ist. Einfach diese persönliche Zufriedenheit und Stolz auf sich und seine Leistung zu sein, das ist ganz entscheidend. Und dann mit Blick auf so einen Rennfahrer und deren Mentalität, natürlich, man will gewinnen. Ein Max Verstappen, wie du gerade gesagt hast, ein kleiner Fehler und du schaffst es. Die größeren Fehler musst du versuchen zu vermeiden, um wirklich dann der absolute Champion zu sein. Aber dieser Weg dahin und zu sehen, dass es besser wird und einfach stolz auf sich sein zu können, das ist ganz, ganz wichtig. Und ja, wenn man dann auch zufrieden mit sich sein kann am Abend, dann hat man, glaube ich, alles richtig gemacht an diesem Tag.
Ja, genau so ist es. Ich meine, die Situation, in der man sich befindet auf so einer Strecke, ist natürlich eine spezielle. Man hat irgendwie immer die Hoffnung, ja, ich mache ein bisschen weniger Flügel, dann kann ich auf der Geraden vorbeifahren. Die Idee haben aber nicht nur, haben eigentlich fast alle. Und irgendwann geht es wieder in die andere Richtung, sagt, es könnte ja regnen, da brauche ich doch ein bisschen mehr Flügel. Flügel ist immer Abtrieb, Abtrieb ist immer Grip. Und je weniger Grip von der Strecke kommt, also wenn es nass ist und feucht und rutschig, desto mehr brauche ich von der Aerodynamik. Und das ist eigentlich das Spiel gewesen, was sich da in Montreal abgespielt hat, mit all den Kleinigkeiten und den persönlichen Befindlichkeiten, die da noch dazu kamen. Also mir hat das sehr gut gefallen. Es war ein spannendes Rennen. Und in dem Fall, jetzt komme ich wieder auf deinen Verstappen und Red Bull, die du gerade sehr gelobt hast. In dem Fall würde ich mal sagen, lobe ich nur den Verstappen, denn das Auto war nicht das beste Auto. Das war der beste Fahrer, der da gewonnen hat. Und das zeigt, dass der große, the great equalizer, also der große Gleichmacher, den der Renngott manchmal über die Renngemeinde schickt, heißt Regen. Und bei Regen kann man Dinge machen, die man normalerweise sagen wir, oft im Trockenen bei normaler Hierarchie nicht machen kann. Und das fand ich toll. Und nach dem Rennen in Monaco, wo wir den Charles Leclerc ja in Extraform gesehen haben, wo er mit Einsatz das Auto nach vorne gebracht hat im Qualifying und dann das Rennen nach Hause gefahren hat, das hat man jetzt im Regen gesehen. Ganz andere Strecke, ganz anderes Layout, ganz anderer Charakter. Aber auch Regen ist ein Zustand im Motorsport, der einem Fahrer erlaubt, seine Extraklasse zu zeigen. Und genau das hat der Max Verstappen in Montreal gemacht. Und das war schon ein Vergnügen, dazu zu schauen, bei all dem Glück und Pech, was da ein bisschen mitgespielt hat. Klar, aber das war schon toll, muss ich wirklich sagen.
Aber kann ich da ein kurzes Aber einwerfen?
Gerne.
Ich stimme dir mit dem Regen ja vollkommen zu. Und ich weiß auch früher, ich habe Regenrennen herbeigesehnt und ich habe es einfach nur geliebt, eben genau das in diesen Momenten dann der Fahrer zählt und das Auto in den Hintergrund gestellt wird. Weil diese Duelle, die waren genial. Aber in der heutigen Zeit, aktuell, sind die so vorsichtig geworden, dass ja kaum noch bei Regen gefahren wird. Dann gibt es den Start hinterm Safety Car oder dann kommt sofort das Safety Car raus oder das virtuelle Safety Car, sodass dem Fahrer eigentlich die Chance genommen wird, genau dann sein Können unter Beweis zu stellen und mal etwas zu reißen auf der Strecke, was sonst unter normalen Bedingungen aufgrund des Autos nicht möglich wäre. Mhm. Gibt es da irgendwie eine Chance, dass die das nochmal zurück. Ich meine, jetzt in Kanada sind sie ja anders gefahren,
ja, ja.
Soweit ich das mitbekommen habe. Aber warum war das da? Weil gerade, wenn du schon vorhin gesagt hast, die Strecke ist besonders eng, wir alle kennen die Wall of Champion, eigentlich hätten die doch da besonders vorsichtig sein müssen.
Ja, also,
oder sind da die Teams im Hintergrund, die da sagen, ja, wir wollen aber weniger Schaden haben, das ist alles teuer, teuer, teuer. Die Autos sind ja auch nochmal mit Blick einfach nur auf das Thema Sicherheit viel, viel sicherer als noch vor 20 Jahren, wo sie bei Regen eigentlich noch normal gefahren sind. Wieso ist man da jetzt einfach so übervorsichtig und reguliert das diesen wirklich Regenspaß kaputt? Und ich weiß ja auch, dass Fahrer die Regenrennen eigentlich auch lieben, weil sie genau dann sagen, hey, jetzt können wir endlich mal zeigen, was in uns steckt.
Ja, also die Problematik muss man vielleicht ganz kurz erläutern, Jenny. Es geht hier nicht darum, kann man bei Regen fahren oder nicht fahren. Man kann fahren, ganz klar. Aber es gibt ein bestimmtes Maß an Regen, was dann zu viel wird, dann gibt es nur noch Aquaplaning. Und mit Aquaplaning, dann kannst du nimmer fahren. Dann fliegt nämlich jeder einfach ab, völlig unter totalem Kontrollverlust. Und da muss man entscheiden, wie lange kann ich zulassen, dass gefahren wird. Und Montreal, Kanada dieses Jahr war eigentlich perfekt. Es war nass, es hat dann angefangen, ein bisschen die Linie abzutrocknen, da hat es wieder ein bisschen drauf geregnet. Es war aber nie so, dass man mit Aquaplaning zu kämpfen hatte. Das zweite Thema ist natürlich die Sicht. Man hat in der Formel 1 schon immer versucht, irgendwas zu machen, damit der Spray, der von den Autos hochgewirbelt wird, von den Reifen, vom Unterboden, dass der geringer wird. Und ich kann mich erinnern, in Spa-Francorchamps, wo es ja, ich meine, gefühlt von 365 Tagen, ungefähr 360 Tage, zumindest kurzfristig regnet, da hat man mal einen Belag aufgetragen, der das Spray, ich sag mal, wegmacht. Das gibt's. Es gibt auch manche Autobahnabschnitte, wo man so einen Asphalt mal ausprobiert hat. Das hat total funktioniert bei Regen. Es war aber leider bei Trockenheit, war der Asphalt viel zu weich und hat sich aufgelöst. Und deswegen musste man dann als Grand Prix absagen. Das Spray beziehungsweise die Möglichkeit nicht zu sehen, wo man ist, ist schwierig. Es gibt in der Formel 1, ich sage mal, mehr Diskussionen als in anderen Meisterschaften. Also in der japanischen Formel Nippon, da kommen, wenn es hoch hergeht, die Taifunreifen drauf, dann fährt man auch bei stehendem Wasser. Da kennen die nichts. In der Formel 1 ist es ein bisschen anders. Da ist die Schmerzgrenze. Wie lang kann man die Jungs losschicken? Einfach tiefer. Das finde ich grundsätzlich in Ordnung. Und wir haben jetzt im Moment auch einen Rennleiter, der das sehr überlegt und sehr konsequent durchzieht. Und das hat dazu geführt, also den Nils Wittig, ja, also ein ganz wirklich guter Mann. Und das hat dazu geführt, dass er auch, obwohl es wirklich nass war, stehend starten ließ. Da war nichts mit Safety Car. Die fuhren ganz normal los und das finde ich großartig, denn der Spaß, den wir beide gerade angesprochen haben, bei Regen zu fahren, ist einfach dann am besten, wenn man stehend losfährt und dann zeigen kann, was man drauf hat. Also mir hat das alles sehr gut gefallen. Da war ein bisschen Glück dabei, dass nicht zu viel Wasser stand und die Sicht dann über kurz oder lang ganz gut war. Weil die Linie dann trocken war, dann ist halt nur noch Spray, wenn man rechts und links von der Linie fährt. Also das hat schon gepasst. War ein bisschen Glück, ein bisschen Zufall und es war ein echtes Regenrennen. Das muss man wirklich sagen.
Aber wenn du jetzt die Sicht so hervorbringst bei diesem Thema, ich sag mal, die Sicht in dem Auto ist doch sowieso gleich null.
Nein.
Du fährst nein. die, also ja, komm, also ich durfte auch schon in Formel 1 Autos sitzen und als Nicht-Rennfahrer ist man, oder ich weiß noch das erste Mal, ich habe nur gedacht, wie könnt ihr denn sehen? Und ich meine, theoretisch sind ja auch die Außenspiegel ein Witz, weil Leute, man sieht gar nichts. Man liegt in dem Auto, da sitzt man nicht drin, man liegt und man guckt so gerade einen Millimeter über das ganze Chassis drüber und dann sieht man eigentlich nur Reifen und man fährt da mit 300. Das heißt, man sieht sowieso schon mal gar nichts. Die Fahrer können die Strecke doch blind fahren. Also das wundert mich jetzt, dass du die Sicht so hervorgebracht hast. Aber klar, als Rennfahrer hat man ja ein anderes Auge für Geschwindigkeit im wahrsten Sinne des Wortes. Aber ja, die Sicht ist so das Letzte, woran ich gedacht hätte.
Nein.
Eher so, dass dir der Popo wegrutscht.
Das mit der Sicht ist schon ganz, ganz wichtig. Wenn du nicht siehst, was vor dir los ist, wenn du nicht siehst, steht da einer oder fährt da einer.
Ja, gut.
Das ist natürlich ja, okay. schon, und das ist halt wirklich so. Es ist nicht so, dass ein Rennfahrer auch nicht mal zur Not ohne Sicht ein paar Runden fahren kann. Da muss er halt nicht nach vorne schauen, er muss links oder rechts rausschauen. Dann weiß er schon, wo er ist und wann er bremsen muss. Und wenn es langsamer wird, setzt sich ja das Spray, dann kann man wieder gucken, wer ist wo. Und wenn es schneller wird, dann wirbelt es wieder auf und dann sieht man wieder gar nichts. Das kann man schon machen, nur die Gefahr besteht natürlich darin, dass irgendeiner sich dreht und der dann nicht gesehen wird und über den Haufen gefahren wird. Das ist wirklich gefährlich und eins darfst du nicht glauben, dass man nur, weil du nicht über das Cockpit rausgucken konntest, dass das für die Formel 1-Fahrer auch gilt. Ich weiß, in wessen Auto du gesessen bist und das könnte sein, dass dein Sitz vielleicht auch nicht ganz ideal war. Also man muss schon ganz genau sehen, wo man hinfährt. Liebe Jenny, es hilft nicht, dass du weißt, aha, da sind zwei Reifen und sonst sehe ich nichts, sondern du musst schon den Kurvenscheitel, den Bremsschwung und so weiter und den Gegner natürlich, du musst schon eigentlich sehen, was ist da denn da eigentlich so los vor mir und hinter mir. Aber dein, ich sage mal, gefühltes Liegebad im Formel-1-Cockpit verleitet natürlich dazu zu denken, nur sehen tue ich sowieso nichts, wie machen die das eigentlich? Also vielleicht versetzt du dich einfach mal rein, indem du dir vorstellst, du fährst
Ich sei 25 Zentimeter größer und ja, der hätte gepasst.
Ja.
Das hätte vielleicht geholfen, ja. Aber auf der anderen Seite mit meinen 1,60 Meter, 61, habe ich ja eigentlich eine gar nicht so schlechte Rennfahrergröße aus der Vergangenheit.
Ja, nein,
weil auch
also,
heutzutage, die Jungs, die sind ja alle groß. Da ist ja kaum noch einer klein. Klein
doch,
in Anführungsstrichen.
Der Yuki Tsunoda.
Ah, doch, der. Ja, Yuki der Tsunoda. Ja, der ist so groß wie ich. Der war ja bei der Formel E in Tokio, da habe ich ihn das erste Mal getroffen und da habe ich noch gedacht, oh ja.
Oder, ja, Yuki
in deinem Tsunoda. Auto könnte ich sitzen.
Yuki Tsunoda ist ja wirklich ein sehr guter japanischer Formel-1-Fahrer, muss man sagen. In Montreal hat er jetzt Mist gebaut, aber ansonsten ist er wirklich gut. Aber im Fahrerlager wird immer gewitzelt über ihn, nämlich dass er erst richtig gut wurde, als er stehend fuhr, weil dann konnte er auch aus dem Cockpit sehen. Ja. Das ist auf das, also hat nicht ich gesagt, sondern das ist so, haben einige Journalisten haben sich da amüsiert drüber. Das ist so das, was du gemeint hast. Ja, also mir stehend sehe ich irgendwie mehr in dem Ding. Aber auf den Regen und auf das Rennen in Kanada zurückzukommen, ganz ehrlich, das war einfach genau die richtige Mischung. Am Schluss ist man dann auch noch Trockenreifen gefahren Und es gab eine leichte Auferstehung von Mercedes. Ich meine, Russell war ganz vorne. Russell hat einen Fehler gemacht. Hamilton war auch unzufrieden, obwohl das Auto viel besser war. Norris hatte einen Taktikfehler, so als es mal wieder ein Safety Car gab, hat man ihn zu lang draußen gelassen, hat er Positionen verloren. Also das war schon eigentlich eines der wenigen Rennen mit offenem Ausgang. Also da wusste man nach dreiviertel oder halber Renndistanz sowieso einfach nicht, wer gewinnt das, wer fährt das nach Hause. Und da hatte der Norris auf einmal so eine Hochphase und ist da allen weggefahren. Und dann, ja, das so gefällt mir das, wenn das so hin und her geht, jeder sich selbst auch im Auto das einteilen muss. Du kannst nicht einfach immer nur volle Pulle, volle Pulle, volle Pulle. Das hat Folgen, die dann als Konsequenz deine Geschwindigkeit hinten raus wieder negativ beeinflussen. Also wenn ich am Anfang fahre wie eine absolute Wildsau, dann brauche ich mich nicht wundern, wenn mir hinten raus die Reifen ausgehen. Auch wenn die Stints jetzt bei Regen kürzer sind, weil man ja öfters mal wechselt und ein Safety Car machst du wieder einen Wechsel. Aber im Prinzip, muss ich sagen, hat mir das sehr gut gefallen, wie sich die Fahrer auf alles einstellen mussten. Manche besser, manche schlechter.
Absolut, da haben sie endlich mal was getan für ihr Gehalt, ne?
Ja, Jenny, jetzt zeige ich so.
Endlich mal arbeiten im Auto.
Also ich
Spaß,
weiß ja.
Schlechter ich, Spaß. Ich habe einen schwarzen Humor.
Ja, nein, ich merke schon, du hast ein hartes Wochenende ohne Motorsport hinter dir. Ich meine, wenn du wüsstest, was ich gemacht habe an diesem Sonntag, weil natürlich habe ich am Abend Kanada geguckt, aber ich war 2 Tage vorher mit den Rollski unterwegs. Kennst du Rollski?
Nein.
Skiroller? Also wie Langlaufski, nur mit Rollen.
Ach, Rollski. Ich dachte irgendwie, das sei jetzt der Spitzname von irgendeinem Freund
nein,
von dir
nein,
oder sowas.
Nein, mit Skiroller. Und
Rollski. Okay.
Da habe ich leider einen kapitalen Sturz gebaut und hat es mich so dermaßen auf den Bauch, also auf die Rippen gehauen, dass ich seitdem unter, ja, ich sage jetzt mal, den klassischen Folgen einer, gelinde gesagt, Rippenprellung, aber vielleicht habe ich sie mir auch angebrochen, leide. Und da kann man dann keinen Sport machen, da kann man gar nichts machen, außer langsam atmen und nicht lachen, nicht husten und nicht niesen, weil das so weh tut. Und das habe ich zum Anlass genommen und gedacht, jetzt geht es dir schon so mittelmäßig, jetzt wird nur Motorsport geguckt. Dann habe ich am Sonntagmorgen um 9 Uhr morgens den Fernseher angemacht und habe GT Masters geguckt. Kennst du das? Das ist so die zweite Bundesliga der GT in Deutschland. Hatte einen Riesenspaß. Die fuhren in Zandvoort, habe die ganze Zeit mit meinen Freunden dort in dem Metier, ich habe da so einen Fahrer, mit dem ich sehr gut verstehe, Alain Valente aus der Schweiz, habe ich immer gewhatsappt und habe dann geguckt, was die so machen und Fahrerwechsel und dies und das. Und da war ich schon mal gut gelaunt. Dann kam 13 Uhr das Rennen von denen. Habe ich mir das angeschaut. Hat eine Stunde gedauert mit Fahrerwechsel. Dann habe ich mir noch mal Kaffee getrunken. Dann habe ich mich seelisch und moralisch auf den Abend vorbereitet und habe aber, bevor der Abend kam, noch um 16.30 Uhr DTM geguckt. Fuhr ja auch in Zandvoort. Hatte einen Riesenspaß. Habe auch mit allen möglichen Leuten, Ingenieuren und Leuten da Kontakt gehalten und hatte eigentlich, es war eigentlich toll, weil ich bin förmlich mitgefahren. Und DTM fuhren alle gleich, außer eine Marke, die war viel schneller. Also das war ein bisschen unfair. Das hat mir nicht so gefallen. Ich hatte aber noch den Grand Prix vor mir. Dann habe ich natürlich mit viel Spaß und Vergnügen den Grand Prix geguckt. Und über den haben wir ja gerade gesprochen. Kanada, einer der tollsten Grand Prix des Jahres. Ach, herrlich, da war ich dann so gut aufgelegt, dass ich mir gedacht habe, ach, weißt du was, jetzt würde eigentlich noch IndyCar laufen in Elkhart Lake, also in Road America. Und dann habe ich IndyCar geguckt und war auch wieder ganz happy, weil das war meine Lieblingsstrecke in Amerika, als ich IndyCar gefahren bin. Elkhart Lake, fantastisch. Das ist so ein kleiner See und in der Nähe ist diese Rennstrecke in Wisconsin, herrlich in den Hügeln gelegen, so eine natürliche Strecke, sauschwierig, saugefährlich, aber einfach nur ein Traum. Und dieser See ist so ein, ja, so ein, so ein Sommerspaßsee. Der ist so, wie groß ist der? Vielleicht wie halb so groß, ja, ein bisschen kleiner, vielleicht ein Drittel vom Starnberger See. Also nicht sehr groß, aber eine Gaudi, da geht's los. Nur junge Leute, nur Party, nur, ach herrlich. Ich bin gleich nach dem Rennen noch ein bisschen geblieben. Es war herrlich.
Du kommst aus dem Schwärmen nicht mehr heraus und die Moral von der Geschichte, was lernen wir? Christian stürzt jetzt jeden Samstag beim Rollskifahren, bricht sich die Rippen, damit er am Sonntag von morgens bis spät in die Nacht Motorsport gucken und genießen kann. Eigentlich schadet, oder nein, ich hoffe, du hast dich nicht zu sehr gefreut, entsprechend nicht zu viel gelacht, weil das hätte ja wiederum Schmerzen bedeutet, aber wir wissen ja auch, dass du sehr hart im Nehmen bist und dass du trotzdem jetzt, guck mal, hier lachst, quasi Schmerzen für Boxentalk in Kauf nimmst, Christian. Chapeau, wir lieben dich.
Ja, danke, danke, danke. Es ist ja, mir geht es ja jetzt schon viel besser. Und ich werde am kommen,
ja klar, nach dem Motorsportwochenende. Das war, da, wer braucht Ärzte, wenn man einfach 15 Stunden am Tag Motorsport gucken kann? Das ist die Wunderheilung für dich.
Ja, genau, so ist es. Und im kommenden Wochenende bin ich im schönen Thüringen bei einem Bergrennen, dem Glasbacher Rennen. Und vorher. Weißt du, wo Thüringen ist?
Thüringen?
Ja, weißt du, wo das ist? Ja, in Deutschland ist das, das ist richtig. Aber, ja, aber wo also da?
Östlich.
Richtig? Ja, ja, also es ist das Schönste an Thüringen für meinen Geschmack ist der Thüringer Wald. Und da gibt es ein Kaff, das heißt Oberhof. Hast du das schon mal gehört?
Nee, das habe ich noch nicht gehört.
Oberhof,
also ich war
ja, Oberhof.
In Thüringen schon, aber in Oberhof war ich noch nicht.
Also Oberhof hat den fundamentalen Vorteil, dass die haben eine Skihalle. Für Langläufer. Jetzt habe ich meine Ski aus dem Keller geholt und werde nächsten Freitag in Oberhof mein Stündchen langlaufen gehen, bevor ich dann zum Bergrennen gehe. Und ich habe, dass dort ist ein Europameisterschaftslauf, da freue ich mich sehr. Das ist ganz gut besetzt. Und da werde ich, das mache ich einfach, weil bis dahin muss die Rippe wieder beieinander sein. Denn wenn ich schon mal dann in Oberhof in der Skihalle bin, da will ich auch laufen können und dann den Motorsportgenuss haben. Und das ist dann meine interne Vorbereitung auf den nächsten Grand Prix, Formel 1 Grand Prix, weil du hast das mit der guten Stimmung schon richtig mitbekommen. Je mehr Motorsport ich konsumiere, wenn ich dort bin und mitfiebern kann und da bin, desto besser gelaunt bin ich. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich glaube, das System, Jenny, solltest du auch mal versuchen. Du solltest einfach mal mit mir wieder an die Rennstrecke, an die Formel-1-Rennstrecke kommen.
Oh, Christian, so gerne.
Ja,
so
weil,
gerne. Wann machen wir das? Guck mal, also wir haben ja jetzt die Europarennen, die jetzt kommen.
Also ich bin ganz sicher in Österreich.
Ja.
Und ich bin ganz vielleicht in Barcelona. Ich bin eine sehr schöne Stadt übrigens.
Wunderschöne Stadt und auch coole Rennstrecke.
Ja, und ich werde sicher in Spa sein. Ich werde sicher in Zandvoort sein. Ich werde selbstverständlich in Monza sein. Und was haben wir noch? In Aserbaidschan gehe ich nicht. Ja, vielleicht dann noch in Abu Dhabi Ende Jahr. Da ist es immer noch so schön, so Ende November. Noch mal ein bisschen Sonne, bevor der Winter kommt. Also ich bin relativ häufig an der Strecke dieses Jahr. Du kannst dir eine aussuchen.
Ja, ja. Habe ich schon.
Monza.
Jetzt. Also zwei, nein, ich liebe Monza, aber ich blicke ja jetzt auf meinen Sommer, den ich doch vorwiegend in Deutschland respektive Düsseldorf, abgesehen von den ganzen Spielen, verbringen werde.
Kommst du nach Spa?
Ja, komm. Oder Zandvoort, beide. Zandvoort hatte ich sogar letztes Jahr im mal so kurz auf dem Radar. Also Zandvoort und Spa könnte ich ganz easy mit dem Auto hinfahren. Und Spa war mein allererstes Formel-1-Rennen, an dem ich wirklich dann live vor Ort gewesen bin. Ich war auch Le Castellier und sowas und bei Testtagen und sowas dabei, aber ich weiß noch, Spa war mein allererstes komplettes Rennwochenende.
Wann war denn das?
Oh Gott.
Okay, anderes Thema.
über 14, 15 Jahre her.
Also es ist lustig, dass du das sagst, auch mein erster Grand Prix, den ich gefahren bin, war dort. Also das ist schon eine kernige Strecke, um den Formel-1-Einstieg zu feiern. Also es war toll und ich bin aber immer wieder wahnsinnig gern dorthin gegangen, auch wenn es manchmal, ich sag mal, eher Gummistiefel-lastig war, sich dort zu bewegen. Aber mir hat es immer wieder gefallen. Ich meine, wir haben doch letztens darüber gesprochen, ich bin ja auch ein Legendenrennen dieses Jahr gefahren in Spa mit dem ehemaligen DTM-Auto. Und das hat so Spaß gemacht, das hat so Freude gemacht, auf der Strecke zu fahren. Also gut, du kommst nach Spa, ich sehe es schon kommen.
Oder Zandvoort. Also wir haben da zwei zur Auswahl. Zandvoort kenne ich nicht, da war ich noch nie. Die Stimmung da ist natürlich immer bombastisch, aber ja, Spa ist Spa. Ich glaube, da ist jeder mit Herzblut für Motorsport, der liebt einfach diese Strecke. Na, und die Geschichte gut. Und ja, die Bilder. Da freue ich mich drauf. Aber ich freue mich generell jetzt auf die kommenden Rennen, wenn man eben auf das Ergebnis den Rennverlauf in Kanada zurückblickt. Können wir nur hoffen, dass es so weitergeht und dass man da Verstappen vielleicht an der einen oder anderen Stelle nochmal ein bisschen ärgern kann. Was ihn aber eben nochmal mit Blick auf diese, man will ja Leistung abliefern, man will sich selbst challengen, das macht dann ja auch mehr Spaß, als wenn du einfach nur vorne wegfährst, deine einsam und verlassen deine Runden drehst mit 20 Sekunden Vorsprung und dann irgendwie ja stressfrei in Anführungsstrichen über die Ziellinie fährst. Der will doch auch racen. Der will doch auch da einfach zeigen, dass er nicht nur der Beste ist, weil er im besten Auto oder die Vergangenheit das beste Auto hatte. Jetzt, wo die anderen näher dran sind, macht es halt Spaß, sich so zu challengen.
Ja, Jenny, jetzt haben wir das ist richtig, gebe ich dir 100% recht. Jetzt haben wir die ganzen Helden, die ganzen tollen Dinge von Montreal analysiert. Wir haben ein bisschen Ausblick.
Eine Frage.
Ja.
Hast du die Wall of Champion eigentlich auch selber mal geküsst?
Nö.
Was?
Nein, Chapeau. Das ging an mir vorüber. Also gut, was ich jetzt fragen wollte ist, es gab ja auch ein paar Komplett-Flops in Kanada. Sergio Perez zum Beispiel, einmal mehr. Dann Logan Sargeant, einmal mehr. Ocon auf seine Art, weil er sich wieder aufgeführt hat wie eine offene Hose. Einmal mehr. Es gab Ferrari, speziell Sainz, der das Auto weggeworfen hat und dann auch noch den Albon damit aus dem Rennen genommen hat. Also der hat einen Anfängerfehler gemacht. Wenn ich mich drehe und wenn ich außer Kontrolle bin, gibt es nur eines, voll blockieren. Weil dann roll ich nicht auf einmal in irgendeine Richtung vor den anderen, sondern ich bin vorhersehbar. Es geht einfach geradeaus weiter. Hat er nicht gemacht, hat den Albon aus dem Rennen genommen. Und jetzt wollte ich dich mal fragen, also wie geht es denn mit den schwarzen Schafen, mit den Pechvögeln, mit den Schlechten? Wie geht es denn mit denen allen weiter beim nächsten Rennen in Barcelona? Ist da Besserung in Sicht, glaubst du, oder glaubst du, das wird wieder aufs selbe rauslaufen, Ferrari-Katastrophe, technisch war das. Logan Sargeant lernt es nie mehr, Sergio Perez braucht einen Psychiater. Oder, ja, erinnere dich, wir haben gerade über den Perez haben wir gesprochen, das ist ein mentales, psychologisches Problem, was der irgendwo hat. Und das hat jetzt Dr. Marco bestätigt. Der hat gesagt, der kann super schnell fahren, aber irgendwas da im Oberstübchen scheint nicht richtig hinzuhauen. Also bin mal gespannt, das lässt sich ja lösen. Ja, das ist nicht so.
Ja, aber auch das haben wir ja im letzten Jahr, ist ja quasi Copy-Paste.
Genau, genau so.
Der ist gut in die Saison gestartet und dann jetzt das Formtief, das er jetzt hat, also er war die letzten Rennen unscheinbarer gefühlt als noch im vergangenen Jahr. Da war es deutlicher, wie schlecht er war. Aber jetzt ist er wieder in diesem katastrophalen Spin drin. Und keine Ahnung. Und das ja wirklich direkt nach der Vertragsverlängerung, wo man denken könnte, okay, das ist jetzt ein mentaler Push. Die vertrauen mir nach wie vor. Der müsste ja eigentlich mental jetzt entspannt sein und sagen können, hey, ich kann hier noch weiterfahren. Und hat hoffentlich nicht die Mentalität zu sagen, ach ja gut, jetzt ist es ja in trockenen Tüchern, ja, dann kann ich ja mal irgendwie machen, wie es ist. Nein, ja. Was da im Kopf mit ihm los ist, das weiß nur er. Er muss ja auch mittlerweile verstanden haben, dass er klar nicht vor Verstappen landen wird, sowohl allein vom Können her, als auch von der teaminternen Handhabe des Ganzen, Stall oder hin oder her, er ist ganz klar die Nummer zwei. Aber das musst du dann irgendwann auch akzeptieren. Und ich hatte das Gefühl, er hätte es jetzt so ein bisschen akzeptiert und verstanden. Aber keine Ahnung, weil er ist ja auch privat. Also der ist ja vergeben, Kinder, also eigentlich hat finanziell ausgesorgt, ist in Mexiko auch ein sehr beliebter Fahrer, haben die jetzt noch gesagt, sie verkaufen von ihm so unfassbar viel Merchandise. Das ist, man versteht es nicht. Ich finde es nur ärgerlich, wenn man dann, weil er jetzt ja auch schon sehr viele Jahre fährt, wie alt ist er jetzt? Der ist ja auch schon über 30.
Ja.
Also 33, 34 vielleicht, so aus dem Bauchgefühl würde ich jetzt mal schätzen. Irgendwann muss man halt auch mal sagen, vielleicht muss ich aufhören. Wenn ich dieses Feuer nicht mehr habe, dann blockiert er für einen nachfolgenden jungen Fahrer, der dafür brennt, blockiert er jetzt den Platz. Und, und auch Red Bull, muss ich auch sagen, wenn man jetzt wirklich mal auf die Ergebnisse schaut und die nur mit einem Zug fährt, da vorne fahren, auch wenn die dann vielleicht jedes Rennen oder fast immer ihre 25 Punkte abkassieren können, ja, dann das will man ja als Rennstall auch nicht haben. Auch mit Blick auf die Zukunft, wenn man dann sagen kann, ja gut, wer weiß, wie gut wir im nächsten Jahr noch sind. Wenn sie überhaupt so realistisch in die Zukunft schauen können. Und eigentlich sollte man ja positiv denken. Aber nein, bei Perez keine Ahnung. Sargent, ja gut, dass es seine letzte Saison in der Formel 1 ist, ist, glaube ich, für mittlerweile alle klar. Wie er es nach all den Rennen jetzt nicht schaffen konnte, da mal irgendwie wenigstens so einen kleinen Sprung nach vorne zu machen, bleibt auch ein Rätsel. Auch sagen dann Hut ab, dass sie ihn da überhaupt so lange jetzt noch fahren lassen oder überhaupt, dass er die ganze Zeit noch fährt. Ich finde zwar die Mentalität auch gut, so einen Rookie nicht sofort auszutauschen, wenn er mal nicht irgendwie die ersten 4, 5 Rennen performt. In der Vergangenheit hatten die ja gefühlt auch ein bisschen mehr Zeit, aber bei ihm ist es jetzt doch wirklich mehr als deutlich, dass er da irgendwo überfordert zu sein scheint. Und es nimmt einem ja auch alle Freude, wenn du nur ständig liest, hörst, Gott, wann hört der endlich auf, wann schmeißt die den endlich raus? Da verliert ja auch irgendwann der letzte Optimist irgendwie mal Lust und Freude an dem Ganzen.
Aber Jenny, was das Entscheidende ist, und das ist meine letzte Frage im heutigen Podcast, was passiert deiner Meinung nach mit Daniel Ricciardo?
Es ist vorbei.
Hast du denn das Interview gehört oder gelesen, was Jacques Villeneuve gegeben hat? Jacques Villeneuve, ehemaliger Weltmeister, ehemaliger Indy 500-Sieger, Ex-Formel-1-Fahrer, ein sehr umstrittener Typ, aber ein sehr bunter und auch, schon ein sehr spezieller Typ.
Ja, ich weiß nicht mehr den Wortlaut direkt, aber ich weiß, dass er sehr deutliche Worte gefunden hat und Ricciardo auch sehr emotional deutlich darauf reagiert hat, was auch eher untypisch ist. Und ich glaube, wenn ein so positiver Strahlemann wie ein Daniel Ricciardo plötzlich doch so emotional im Fahrerlager auf solche Sachen reagiert, dann zeigt das auch ganz deutlich, dass der auch weiß, wie es um seine Zukunft bestellt ist und dass er, und es frustriert einen ja selber. Ich meine, es ist ja nicht nur auch in dieser Saison, er hatte ja seit McLaren, wo er in Anführungsstrichen die Probleme hat und nicht mehr seine Leistung abrufen konnte, wie er es vielleicht wollte. Ja, aber irgendwann ist der Zug einfach abgefahren. Das ist schwierig und gerade als Leistungssportler, egal ob Motorsport, Fußball, ganz egal, wenn du fängst als kleiner Junge an und dann erfüllst du dir als einer von ganz wenigen den Lebenstraum, diesen Sport ausüben zu können als deinen Beruf, schaffst es da auch erfolgreich zu sein und dich über Jahre drin zu halten, aber ja, dann plötzlich mit 30, wenn du es überhaupt so viele Jahre geschafft hast, diesen Sport zu leben, dann kommt plötzlich ein neuer Lebensabschnitt und das wirft viele ja auch aus der Bahn zurecht, weil man gar kein anderes Leben kennt, man kennt diesen Rhythmus nicht mehr. Okay, ein Daniel Ricciardo, der hatte eine kurze Auszeit, aber trotzdem, wenn dir dann bewusst wird, dass dieses Leben vorbei ist, in Anführungsstrichen, zumindest in der Formel 1 möglicherweise, ja, das ist schwer. Und aber ich sage, seine Zeit ist auch abgelaufen. Da muss man schauen, dass da junge Fahrer dann, dass denen auch mal die Plätze dann gegeben werden, dass die Zukunft dann nachrücken kann.
Also wenn wir jetzt auf das nächste Formel-1-Rennen blicken, glaubt die Jenny, das wird nichts mehr mit dem Ricciardo und gibst ihm noch einen guten Ratschlag, Familie oder so, mit seiner Heidi?
Ja, da, ich meine, da hat er ja eine süße Maus gefunden, aber jetzt gut, auf der Barcelona ist ja das nächste Rennen, ne?
Genau.
So, und die Strecke kennen natürlich alle Fahrer wirklich aus dem FF. Das heißt, das wird dann, klar, da hängt es auch davon ab, wie die Autos performen. Aber das, denke ich, ist für Ricciardo auch nochmal gut zu zeigen. Oder da muss er performen.
Ja.
Aber gut, die anderen Strecken kennt er ja auch. Aber ja, ja. Der muss, was rede ich hier?
Jenny.
Aber
Jenny, großartig.
Der muss einfach performen. So, Punkt. Okay. Junge, Ricardo, setz dich hin, schlaf aus, gib der Heidi einen happy Kuss am Morgen und dann steig ins Auto und fahr gut komm vor deinem Teamkollegen ins Ziel.
Mein
Sofa-Expertenrat, der ja immer so einfach von den Lippen geht, ja, aber
ich
wenn
wusste,
du da in der Situation bist, naja.
Ich wusste, dass noch ein psychologischer Rat von dir jetzt dem Ricardo und allen anderen mit auf den Weg gegeben wird. Und ich glaube, so können wir unseren Podcast auch beschließen. Jenny gibt von der Sofa-Couch aus einen wichtigen sportpsychologischen Ratschlag. Gibt der Heidi einen Kuss am Morgen und dann wird das schon gut. Also,
und das
ich
vertreibt
glaube,
alle Sorgen.
Ich glaube, dabei belassen wir es jetzt. Und wir werden in unserem nächsten Podcast ganz genau analysieren, wie Daniel Ricciardo performt hat und ob das geklappt hat mit deinem Ratschlag.
Und du musst natürlich jetzt deine Wunderheilung fortsetzen, damit du am kommenden Wochenende auch gut die Skihalle testen kannst. Dann wirst du uns davon berichten. Bitte, ich möchte keine weiteren Stürze
gut,
oder sowas hören,
gut.
Damit du dann auch in 2 Wochen nach Barcelona vollkommen fit und munter hier wieder sitzen kannst.
Also
mit genau derselben guten Laune.
Da freuen
und
wir
vielleicht
uns drauf.
Auch einem grinsenden Ricardo.
Da freuen wir uns drauf. Alles klar. Leute, schön, dass ihr dabei wart. Jenny, vielen Dank. Und wir sammeln wieder alles auf, was passiert und quatschen drüber nach dem nächsten Grand Prix.
Wir freuen uns drauf.